und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austauschbar zu Einzigartig, dem Premium Branding Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe eine ganz besondere Interviewpartnerin bei mir zu Gast, auf die ich mich zugegeben schon sehr lange freue. Denn kennengelernt haben wir uns bereits vor circa 2,5 Jahren in einem Mentoring. Und schon da hat mich Caroline mit ihrer klaren, authentischen Art und ihrer Expertise beeindruckt. Und ich habe sie auch damals schon gefragt, ob sie nicht Lust hat auf eine gemeinsame Folge. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft und ich freue mich sehr, dass Caroline heute mit dabei ist. Bevor ich Caroline aber offiziell begrüße, möchte ich sie dir natürlich kurz vorstellen. Caroline mit vollem Namen Caroline Bongartz ist PR-Beraterin und Spezialistin für Medienpräsenz. Sie hat in Bonn und Oxford studiert, war als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen und fürs Fernsehen tätig, war 12 Jahre lang Pressesprecherin auf Unternehmensseite und bei der Bundesnetzagentur und bringt seit nun mehr als 15 Jahren als PR-Beraterin ihre Klienten und Klientinnen in die Medien, wie zum Beispiel das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, Brigitte und sämtliche Fachmagazine. Gemeinsam sprechen wir heute natürlich über das Thema PR und wie du als Expertin mehr Sichtbarkeit durch gezielte Pressearbeit bekommst, welchen Einfluss eine klare Positionierung deiner Webseite, Social Media auf deinen Erfolg in den Medien hat. Und Caroline teilt natürlich auch ihre Expertise und Einblicke aus der Praxis, wie du am besten startest, welchen zeitlichen, finanziellen Aufwand Pressearbeit auch bedeutet und wie PR und Pressearbeit dich bei deinem Markenaufbau unterstützt. Und jetzt Bühne frei und herzlich willkommen, Caroline.
Ja, ganz lieben Dank, Christine, für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch total, heute hier sein zu dürfen. Und wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich.
Yes, super schön, dass du da bist. Bevor wir gleich ins Thema tief eintauchen, finde ich es immer ganz schön, wenn die Zuhörer auch so ein bisschen ein Feeling bekommen und ein bisschen mehr erfahren, wer ist denn die Person hinter der Expertise und dich einfach so ein bisschen kennenlernen können. Und bei dir gibt es zwei Dinge tatsächlich. Eine habe ich erst erfahren, als ich auf deiner Webseite war, was ich besonders spannend fand. Zum einen, dass du Philosophie sogar studiert hast und Geschichte und tatsächlich auch in Oxford warst. Und zum anderen, den Schritt habe ich so ein bisschen mitbekommen damals, dass du nach Schweden mit deiner Familie ausgewandert bist und dort wirklich ein komplett neues Kapitel auch mit deiner PR-Agentur gestartet hast. Magst du uns kurz mitnehmen, wie kam es dazu? Was hat dich auch so ein bisschen gereizt an diesem besonderen Weg? Und zum einen in Oxford auch zu studieren, Philosophie auch zu studieren und zum anderen natürlich auch dann zu sagen, ich packe hier meine Koffer, ich breche alles ab und wandere nach Schweden aus.
Ja, spannende Frage, Christine. Also vielleicht fangen wir beim Studium an, also beziehungsweise den Themen, die mich schon immer umgetrieben haben. Und das war, also mein Hauptfach war Literatur. Also das, wo mein Herzblut wirklich liegt. Also schon immer das geschriebene Wort, Sprache, auch die Feinheiten davon. Und Philosophie und Geschichte waren dann quasi die logische Erweiterung für mich, sich mit den Themen zu beschäftigen, warum wir hier sind, die größeren Zusammenhänge zu verstehen, aber eben auch unsere Geschichte und das, was uns geprägt hat. Und ich habe größtenteils in Bonn studiert und hatte dann eben die Möglichkeit, auch eine Zeit lang in Oxford zu studieren. Das war einfach eine Wahnsinnserfahrung, die mich schwer beeindruckt hat und wo ich ganz viel lernen durfte und auch tolle Menschen kennenlernen konnte. Was in der Zeit aber schon immer klar war, also neben der Liebe zur Literatur, zum gesprochenen Wort, war die Liebe zur Natur, auch das Thema Freiheit, Freiraum. Und das habe ich schon immer im hohen Norden gefunden. Also viele Urlaube, Schweden, Norwegen, auch so ein bisschen Schottland, Irland, die Ecke. Also immer, wo es etwas rauer war, wo die Elemente stärker zu spüren waren. Und dann war letztlich endlich, also für uns auch als Familie klar, wenn wir da nach oben wollen, also nach Skandinavien, dann müssen wir es bald tun, weil wir haben drei Kinder und der erste kommt, also kam in die Schule. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das. Und die logische Konsequenz war, ich mache mich selbstständig mit dem, was ich kann, habe meine PR-Agentur gegründet und wir sind vor der 3,5 Jahren dann nach Schweden gezogen.
Mega cool. Super spannend. Was wird es für dich so der größte Change oder die größte Umstellung auch? Weil du bist ja, arbeitest ja auch jetzt mit noch im deutschsprachigen Raum zusammen, dann auch so von Schweden zu arbeiten, dort natürlich auch so eine andere Kultur, andere Sprache. Also ja, da sind ja viele Aspekte einfach, die doch anders sind.
Genau. Also es ist ein kompletter Neustart, was, ich sag mal, das soziale Umfeld betrifft. Man lässt ja alles erstmal zurück, Freunde, Familie. Man startet beruflich komplett neu. Und auch sprachlich, auch kulturell. Also es war wirklich auf allen Ebenen einmal zurück auf Null. Und das ist natürlich herausfordernd, das ist auch bereichernd, aber das prägt natürlich vor allem. Also ich würde mal sagen, in puncto Persönlichkeitsentwicklung ist das wie so der Katalysator. Man wird einmal ins kalte Wasser geschmissen. Aber es ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte und auch noch zu keinem Moment bereut habe. Für mich ist einfach der Vorteil, dass ich mit meinem Unternehmen wirklich weiterhin auf dem deutschsprachigen Markt arbeiten kann. Also betreue Klienten und Unternehmen im kompletten Dachraum, dass durch die Digitalisierung das so möglich ist, auch die Kontakte zu den Journalisten, zu den Kunden so zu pflegen, dass man nicht zwingend vor Ort sein muss. Also ich bin ab und zu auch in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Aber all das macht es eben möglich, ja, beide Welten zu verbinden. Und das ist jetzt irgendwie für uns ein großes Geschenk.
Mega. Richtig, richtig schön. Ja, und zu deinem Oxford, ich glaube, das ist, wenn man Literatur mag, ist Oxford schon so eine... ja, schon so eine der Favorite-Unis, glaube ich, mit. Mhm. Und immer bin ich auch sehr geschichtlich geprägt. Mhm. War für dich damals schon klar, dass du in die Kommunikation, also in die Pressearbeit PR gehen möchtest? Oder hat sich dann für dich auch so ein bisschen entwickelt?
Also da ja Sprache schon immer mein Zuhause war, hatte ich natürlich zuerst überlegt, also meine Eltern wollten damals klassisch, studier doch Lehramt, geh auf Nummer sicher. Und für mich war aber das Thema irgendwie, ich wollte mehr wissen und war schon immer in den Geisteswissenschaften zu Hause und habe dann ja auch erstmal den journalistischen Weg eingeschlagen, also habe mich da ausprobiert, als freie Journalistin gearbeitet und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich mich gerne spezialisieren würde, also dass ich mich auf ein Thema, eine Branche, ein Unternehmen festlegen möchte. Und so bin ich dann auf die Unternehmensseite gewechselt, erstmal als Communications Manager und habe dann da auch einen Bereich verantwortet und dann kam ich später eben auch als Pressesprecherin zur Bundesnetzagentur und habe da das Thema Kommunikation und auch verschiedene Themen, Energiewende und so weiter, Stromnetzausbau betreut. Also das hat sich quasi logisch so ergeben aus meinen Fähigkeiten, die Berufswahl, würde ich sagen.
Sehr cool. Ja, so darf oder so ist es ja meistens. Am Ende fügt sich das dann und die Puzzleteile kommen so zusammen und dann ergibt sich das. Mhm. Sehr cool, dann würde ich vorschlagen, starten wir ins heutige Thema rein. Und ich tatsächlich mit einer sehr generellen und allgemeinen Frage starten, die, glaube ich, auch viele Zuhörer bewegt. Und zwar erstmal die Frage, wann ist Pressearbeit überhaupt für mich als Unternehmer, als Experte relevant? Gibt es einen Punkt, an dem man ja stehen muss oder Voraussetzungen, dass du sagen würdest, okay, jetzt macht es dann auch Sinn, wirklich in Pressearbeit seine Zeit, Energie oder eben auch viele Mittel zu stecken? Ja, da wirklich reinzugehen.
Ja, also es ist natürlich so, dass wenn ich weiß oder möchte, ich brauche mehr Reichweite, ich möchte mehr Sichtbarkeit, ich will mit meinem Thema jetzt auch mir den Raum oder die Bühne nehmen, dann ist mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich denke das Thema PR oder Pressearbeit mal an und schaue, wie ich mir hier einen Namen machen kann. Weil natürlich hat es einen großen Impact, wenn ich in einer Tageszeitung, einem Wirtschaftsmagazin, in einem Podcast, in einem TV-Format sitze, für mein Image, für meine Reputation. Das hat eine andere Auswirkung, als wenn ich auf LinkedIn einen Post veröffentliche oder auf Instagram ein Reel oder ein Newsletter verschicke. Das heißt, die Hebelwirkung, zwischen denen ich bin dort in den Medien sichtbar und die Auswirkung, die es hat auf mein Unternehmen, auf meine Wahrnehmung, auf die Vertrauenswürdigkeit, die ist um ein sehr Vielfaches größer und höher.
Ja, absolut. Du hast jetzt schon angesprochen, Tageszeitung, Wirtschaftswoche, also so ein paar Medien. Da vielleicht auch direkt die Frage, würdest du sagen, es macht erstmal Sinn, so ein bisschen klein zu starten, also so ein bisschen lokaler mit Tageszeitungen oder doch direkt wirklich in ja fachspezifische Presse zu gehen oder sich auch an größere Medien zu richten? Wie ist da deine Einschätzung zu?
Genau, also du hast es in der Anmoderation, hast du sehr schön diese großen Namen gedroppt. Und das ist natürlich das, warum auch Menschen zu mir kommen. Und ich bin immer recht ehrlich und sage, nicht jeder kann in den Spiegel oder in die Wirtschaftswoche oder ins Handelsblatt und nicht jeder muss es. Weil entscheidend ist nicht nur, dass der Name eines großen Magazins auftaucht, sondern entscheidend ist, wo ist deine Zielgruppe. Und da können die Fach- und Branchenmedien oftmals sehr viel spezifischer sein. Also die Zielgruppe sehr viel spitzer erreichen. Und deswegen ermutige ich immer oder wir gehen gemeinsam auch immer den Weg und schauen erstmal im Kleinen, welche Magazine gibt es, die interessant sein können, die auch in die Tiefe gehen, die zu meinem Wissen, meinem Expertenstatus passen, welche Podcasts gibt es, die relevant sind, welche Blogs und so weiter. Also wo kann ich wirklich mich mit dem zeigen und was kann auch so eine Art Eintrittskarte sein in diese Medienwelt? Denn natürlich ist es klar, es ist toll, ein Spiegellogo auf der Webseite zu haben, in puncto Reputation, Ansehen. Aber es geht immer auch darum, also was passt, wie gesagt, zu mir, was ist möglich und wo sind meine Kunden und Leser? Ja. Und da hattest du ja gerade die Frage noch gestellt, welche Voraussetzungen gilt es zu erfüllen? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich an die Presse gehe, muss ich mir bewusst sein, wenn ich Journalisten anschreibe, dass die sich auch erstmal ein Bild von mir machen. Ja, also angenommen, meine Mail wird gelesen. Auch das ist erstmal eine Hürde, überhaupt im Posteingang aufzufallen, weil da wartet niemand, bis du die Mail mit der Mitteilung oder dem Pitch losschickst, sondern es gilt erstmal so ein spitzes, gutes Thema zu finden, dass der Journalist klickt. Und angenommen, er klickt auf deine Mail oder auf meine, wenn ich sie für dich schicke, dann googelt er deinen Namen, wenn ihn das Thema anspricht und will wissen, wer ist denn das überhaupt? Ja, hat er das überhaupt drauf oder sie? Hat sie, sag ich mal, den Werdegang, der dazu passt? Hat sie vielleicht ein Expertenbuch, was die Expertise unterm Au hat? Ist die Webseite, kommt das rüber, was ich da erwarten kann an Content, an Meinung, ja, um zu sehen, ob es zu meinem Medium passt, ob es in die Storyline passt. Das heißt, der Online-Auftritt ist wichtig. Also deine Online-Profile, die Website, dein LinkedIn-Profil, dass dort wirklich klar wird, wer du bist, für was du stehst, was dich auszeichnet, was dich unterscheidet. Also eine Kompetenz muss rüberkommen.
Ja.
Und dafür braucht es ein scharfes, ich sage immer Expertenprofil, also eine wirklich aussagekräftige Positionierung, die klar macht, du bist die Stimme in der Branche und an dir kommt man nicht vorbei.
Ja. Das sind immer also so...
Auch im Moment.
Sind eigentlich genauso, auch immer meine Worte, die ich zu meinen Kunden sage, muss halt klar, was du machst und du brauchst eine klare Positionierung und deine Krise muss einfach rüberkommen, dass du eben auch als kompetent wahrgenommen wirst letzten Endes.
Genau, weil Journalisten suchen Experten zu ihren Themen.
Ja.
Und wenn dein Fachwissen nicht drüber kommt oder nicht zu greifen ist, dann geht der Kelch an dir vorbei. Also dann gibt's den Slot nicht. Das heißt, das muss wirklich textlich 1A sein von den Botschaften her, von den Aussagen. Es muss auch einigermaßen professionell wirken und es braucht auch gute Fotos. Ja, gute Fotos sind für Pressearbeit, für PR auch ganz wichtig, weil Journalisten natürlich nicht immer nur in Text, sondern auch in Bild denken. Und das ist eben auch wichtig, dass man da entsprechendes Material hat, was man schon in der Mail mitschicken kann oder auf der Website zum Download bereitstellt. Also um die Arbeit den Journalisten so leicht wie möglich zu machen. Das ist das Ziel.
Ja, mega gut. Du hast gerade angesprochen, ich muss ja erstmal diesen Fall oder diese Hürde, sag ich mal, überwinden, dass überhaupt meine Mail geklickt wird. Was würdest du sagen, brauchst einfach auch, dass ich interessant für Journalisten bin? Also wie würdest du so eine Betreffzeile formulieren? Wie würdest du sagen, muss man auch thematisch ein bisschen mitdenken, dass man halt nicht hergeht und sagt, okay, man pitcht einfach irgendwas oder man schreibt quasi eine generische Mail, die dann wahrscheinlich in den 20.000 Mails, die Journalisten am Tag bekommen, überspitzt natürlich. Und sondern dass es halt auch wirklich ein Interesse weckt und dass ich wirklich interessant auch von den Journalisten bin.
Ihr PR-Berater sprechen immer gerne von Relevanz. Ja, das heißt, gibt es draußen tagesaktuell etwas, woran ich mein Thema, meine Expertise aufhängen kann, wozu ich Stellung beziehen kann? Ja, jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bin Steuerberater und zu meinem Expertisengebiet gehört auch die Erbschaftssteuerreform. Und jetzt gibt es den Beschluss oder die Ankündigung von einer neuen Reform. Ja, dann sind Wirtschaftsjournalisten natürlich auf der Suche nach Experten, die das einordnen können. Also die erklären können, was das konkret bedeutet. Ja, zum Beispiel, dass jetzt viele Mittelständler vor dem Dilemma stehen und dass Familienbetriebe jetzt besonders hart betroffen sind und Steuerexperte X erklärt dann, was Unternehmer noch bis zum Inkrafttreten tun können. Also sowas. Das heißt, also Relevanz leitet sich dadurch ab, dass im Außen etwas passiert, was eine Vielzahl an Menschen betrifft. In dem Fall jetzt eben viele Familienunternehmen. Dadurch ergibt sich Relevanz. Und neben dem Punkt Relevanz braucht es einen Experten, der glaubwürdig ist und der eine Lösung anbieten kann. Wie zum Beispiel dieser Steuerberater, der jetzt sagt, okay, Ihr Familienunternehmen müsst jetzt diese drei Punkte berücksichtigen, dann klappt es. Ja. Und eben eine Vielzahl an Betroffenen, für die das Thema wichtig ist. So, also das ist so ein bisschen wichtig, wenn man mit einem Thema punkten und überzeugen will. Mhm. Und ja, ich ergänze auch kurz, weil
ja, gerne.
Neben dem Pitch in der Mail, also ich muss das Thema halt sauber und in der Kürze rüberbringen, ist die Betreffzeile in der E-Mail eben wichtig, weil da muss ich erstmal schaffen, im Posteingang aufzufallen. Das heißt, dieser Pitch, die Essenz der Aussage des Pitches, der Pressemitteilung muss in der Betreffzeile sozusagen auf den Punkt kommen. Und das ist halt schon eine Kunst. Man könnte jetzt in diesem Fall zum Beispiel sagen, was bedeutet die neue Erbschaftssteuerreform für Familienunternehmen? Also in diese Richtung. Es muss halt direkt drüber kommen, um was geht's hier. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar.
War nachvollziehbar. Ich fand auch dein Beispiel super schön, weil es einfach greift. Tatsächlich würde ich da ganz gerne noch mal ein bisschen reingehen, weil du hast ja jetzt auch angesprochen, der eine Punkt ist, ich muss ja quasi Experte sein, also der Steuerberater. Mhm. Jetzt, wenn wir uns, sag ich mal, die Webseiten oder so an die Webseiten vieler Steuerberater denken, dann ist ja häufig so, dass die Webseiten sehr allgemein gehalten werden. Also dass da natürlich erst Steuerberater, es sind die Leistungen häufig aufgelistet, aber bei vielen kommt da jetzt nicht so wirklich klar rüber, in welchem Bereich sind sie jetzt Experte. Und bei vielen ist da ja auch so ein bisschen der Punkt, okay, will ich mich jetzt spezialisieren oder nicht? Oder die stehen so vor der Frage, macht das dann Sinn, dass ich sage, ich spezialisiere mich, ich gehe da auch mit Themen raus. Ich werde auch auf Social Media aktiv mit meinen Schwerpunktsthemen. Ich starte vielleicht einen Blog, einen Podcast oder ähnliches. Das ist ja gerade in so einem Bereich, sag ich mal, was zum Beispiel Steuerberatung ist, auch bei Anwälten, was immer mehr kommt, aber noch nicht ganz so stark, sag ich mal, auch gang und gäbe ist, wie wenn wir jetzt im Coaching-Bereich gucken, wo ja schon einfach viele wissen, ich muss da was tun, ich muss mich entsprechend zeigen. Wie würdest du das einordnen, einfach auch, damit die Person, der Steuerberater in dem Fall, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, auch eine Chance hat, dass er eben ja als Experte wahrgenommen werden muss? Was muss da von Social Media, von Webseite einfach auch an Content, an, ich sag mal, Beweisen da sein, dass er diese Kompetenz hat, um in den Medien eben auch als Experte genannt zu werden oder als Experte veröffentlicht zu werden?
Also ich glaube, ganz wichtig ist immer, dass wir weggehen von dem Abstrakten und von diesen generischen Formulierungen, hinter denen sich ja viele auch verstecken oder auch scheuen, da in die Tiefe zu gehen, weil das braucht natürlich ein gewisses auch Verständnis von Sprache. Aber also für mich in der Zusammenarbeit, mein Klient ist immer ganz wichtig, bevor wir mit der Pressearbeit loslegen, gehen wir immer ans Expertenprofil, an die Positionierung und besprechen, ist das wirklich aktuell? Wo können wir nachschärfen? Und in der Zusammenarbeit, im Sparring, da kriege ich ein Gefühl für, welche Themen dürfen nach vorne. Ja. Das haben die meisten, spüren das auch in sich drin. Ja, oder sind sich noch unbewusst dessen schon, also bewusst, aber es braucht dann das Gespräch, um das nach vorne zu ziehen.
Ja.
Also oft ist es ein Thema, was nach vorne drängt. Vielleicht ein Thema, wo man besonders Spaß oder Freude dran hat, wo man sich noch nicht getraut hat, vielleicht daraus den Scheinwerfer zu richten, aber was so ein bisschen vielleicht jetzt die Bühne will. Und das ist immer sehr individuell. Aber dazu braucht es halt diesen Austausch und dann auch den Mut, richtig konkret zu werden in dem, was ich tue. Ja, es so verständlich erklären, dass es auch zum Beispiel ein 10-Jähriger im Idealfall versteht. Das ist immer eine gute Hilfestellung. Also kann ich es runterbrechen. Weil Journalisten, ja, natürlich haben die ihr Ressort und sind auch teilweise spezialisiert, aber sie sind nie so in den Themen drin wie die Experten. Deswegen suchen sie ja Experten. Aber trotzdem müssen sie erstmal verstehen, was derjenige tut und worin er gut ist. Und das ist ja auch bei Kunden so, ja, die mit dir arbeiten wollen. Die müssen ja auch verstehen, was kriege ich bei dir? Deswegen braucht es diese einfache, klare, verständliche Sprache. Keinerlei Marketing- oder Werbefloskeln, sondern wirklich eine Nähe und Aufmerksamkeit schaffende Art der Ansprache. Also ja. die echt ist. Ich kann das nicht anders sagen. Ja.
Auch wie ich dich jetzt verstanden habe, und das ist das zumindest, was meine Meinung ist dazu, und dieser Punkt Klarheit, also dass die Kommunikation einfach klar ist. Und dafür muss sie nicht laut sein und dieses Markt- oder Marketing-Schreierisch, aber es muss halt klar verständlich sein, dass du wirklich so auf den Punkt kommst, was machst du, und dass es die anderen Menschen verstehen, dass es greifbar wird. Und ich denke, das ist der Punkt, weil ich es jetzt auch richtig rausgehört habe, dass auch hattest, also nicht so dieses laut, sondern eher klarer werden.
Genau, also es ist so, man hört den Namen und im Idealfall hat man direkt die Assoziation, ach, das ist doch derjenige, der. Ja, also das ist, wenn eine Marke gut funktioniert, dass ich den Namen direkt mit einer inhaltlichen Ausrichtung verbinde, mit einer Kompetenz, mit einem Problem, was derjenige für mich löst.
Ja.
Und diese Essenz, die gilt es halt herauszufiltern. Das ist für viele selbst, also im Selbstversuch, schwierig. Es braucht halt den Profi von außen, der das spiegelt, was kommt an, was sind die Inhalte, die quasi kostbar sind. Das ist dann auch das Entscheidende, wenn es um so eine Pitch-Erstellung geht.
Ja.
Das heißt, um ein Thema zu entwickeln, um zu schauen, ja, was sind wirklich relevante Aussagen? Wie können wir das so tagesaktuell aufhängen? Also aufhängen sagen wir, also wir PRler immer, also den Bezug herstellen, dass es greift. Und da passiert eine Übersetzungsleistung. Und die ist halt ganz wichtig und da kommen die meisten Experten selbst nicht hin.
Ja, kenne ich auch aus meiner Arbeit. Auch immer super dankbar sind, einfach über dieses Sparring, über die Strategiearbeit. Ich glaube, das ist so der am Anfang einfach so der wesentliche Kern, der den Unterschied macht, was dann auch dazu führt, greifend dann alles andere, was du tust, was du in Aktivität reinsteckst, was du in Effort irgendwo auch, also an Arbeitsleistung reinsteckst, greift es dann auch, funktioniert das. Wenn diese Basis stimmt, dann klappt das meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut. Wenn die Basis halt zu schwammig ist, dann wird es auch immer schwer in der Kommunikation und im Marketing oder halt das dann an die relevanten Stellen. In meinem Fall sind es meistens Kunden oder Mitarbeitende, die ich adressiere, jetzt in deinem Fall dann schon. Aber am Ende ist es dann ähnlich.
Genau, weil der verwirrt ist, kauft nicht. Ja, und wer verwirrt ist, ja, oder wer verwirrt ist, der lädt auch nicht zum Interview ein. Also es braucht einfach diese Klarheit im Außenauftritt. Ja, diese Markenessenz, die muss rüberkommen auf der Website und auf den Social-Media-Kanälen. Und was dann auch noch hilfreich ist, ist zum Beispiel auf der Website eine Presseseite anzulegen, wo ich für Journalisten alle relevanten Infos zur Verfügung stelle, also Kurzprofil, Expertenprofil zu meiner Person. Das sind dann vielleicht 3-4 Sätze, die wirklich auf den Punkt bringen, wer ich bin und für was ich stehe. Hochwertig auflösende Fotos zum Download und Kontaktmöglichkeiten natürlich. Und wichtig, ganz oben, arbeite ich mit meinen Klienten immer Themen, zu denen Journalisten dich anfragen können.
Mega.
Weil dann können Journalisten direkt einordnen, okay, das ist der Experte für die Erbschaftssteuerregelung, das ist die Expertin für ADHS bei Kindern. Wenn direkt klar wird, zu welchen Themen ich anfragen kann.
Ja.
Also das ist auch mal super hilfreich, um die eigene Kompetenz und die Sichtweise nochmal auf den Punkt zu bringen. Da ist man nämlich sehr gezwungen, in die Tiefe zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das ist auch ein mega guter Punkt nochmal. Auch tatsächlich finde ich unter dem Aspekt, dass man auch sagen kann, wenn ich jetzt so eine Presse, also einem Journalisten geschrieben habe, quasi eine Mail geschickt habe und das Thema passt vielleicht nicht, aber ich habe die Aufmerksamkeit bekommen und er klickt auf mein Profil und sieht dann vielleicht ein anderes Thema, was für ihn jetzt relevant ist oder woran er arbeitet, dann erhöhe ich natürlich auch so ein bisschen die Chance, dass ich dafür angefragt werde oder in Frage komme, wenn das vielleicht ein, ja, einfach ein verwandtes Thema ist, was auch zu meinem Expertenprofil passt.
Genau, und da sind halt auch die, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle wie LinkedIn wichtig. Wenn ich dort ein aktives Profil habe und regelmäßig Themen zu meinem Fachbereich poste, habe ich auch, also erhöhe ich auch meine Chancen, dass Journalisten auf mich aufmerksam werden, weil die suchen auch bei LinkedIn nach Experten. Und das ist ja eine sehr schöne Plattform, um ja Expertise, Best Cases, das Thema sich als Thought Leader zu positionieren, also wirklich, ne, zu kommentieren, was passiert in der Branche, was sind die Entwicklungen, was ist mein Lösungsansatz, und auch ein bisschen Persönlichkeit natürlich zu zeigen. Das heißt, das sind auch gute Kanäle, die man eben nutzen kann, um die Chance zu erhöhen, in die Medien und in die Presse zu kommen.
Ja, ich finde, es sind tatsächlich auch Kanäle, die man nicht nur nutzen kann, sondern mittlerweile eigentlich nutzen muss. Also es führt fast vorbei, weil wenn du natürlich auf Social Media gar nicht präsent bist oder auftauchst, wird es einfach dann auch schwierig, weil das natürlich auch ja zum einen Content, zum anderen einfach auch eine gewisse Sichtbarkeit ja mit sich bringt. Und ja, das sollte dann natürlich auch im Einklang mit deiner Webseite, mit deinem anderen Online-Auftritt sein. Das heißt, ja, kein Weg führt eigentlich, finde ich, mehr dran vorbei, dass du zumindest müssen, finde ich, nicht immer alle Kanäle sein, aber auf den fokussierten Plattformen vertreten bist, die einfach für dich, für dein Business relevant sind.
Ja.
Genau. Ich denke mal, das siehst du sehr ähnlich. Also.
Genau. Also, meistens ist es ja ein Zeitproblem. Und ich sage immer, also die Website ist eigentlich unverhandelbar und dann ein Social Media Kanal und der Fokus da drauf, der am besten zur Zielgruppe passt. Bei meinen Klienten ist das meistens LinkedIn, bei einigen auch noch Instagram. Aber dann lieber einen Kanal ordentlich spielen, auch interagieren, das gehört ja auch dazu, als zu viel und halbherzig.
Ja, die Gefahr ist ja auch immer, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn du 10 Kanäle bespielst oder 5 Kanäle, dann und nicht die Zeit dafür hast, die wirklich, also dass du ein Team dahinter hast, das sich drum kümmert oder mit Agenturen arbeitest, die das dann für dich übernehmen, fehlt ja den meisten Experten die Zeit und Unternehmern, weil es ist einfach ein zweiter Job oder manchmal auch ein zweiter und dritter und vierter Job. Und da muss man halt sagen, dann passiert es ja häufig, dass es so ein bisschen verwahrlost oder irgendwie so halbherzig gepflegt wird. Und das macht dann natürlich auch keinen positives oder gutes Bild am Ende des Tages, wenn dann halt irgendwas von vor 6 Jahren noch veröffentlicht ist und es passt eigentlich gar nicht mehr zu dir, zu deinem Expertenstatus, zu dem, wofür du eigentlich heute stehst, dann ist halt immer schwierig.
Genau, also Aktualität ist natürlich wichtig, das ist ganz, ganz klar. Und da kommt aber auch ein Vorteil zum Beispiel von der Pressearbeit jetzt ins Spiel, weil so ein Post bei LinkedIn, ein Reel bei Insta ist schnell weg und schnell vergessen. Aber ein Artikel, ein Interview, das ist etwas, was eine andere Wertigkeit hat. Also zum einen, egal ob es jetzt in Print erscheint oder auch online, es ist einfach so, dass wenn ich das auf meiner Webseite zeige, ja, oder ein Ausschnitt aus dem Artikel, oder das Logo von einem Medienunternehmen, es hat eine andere Wirkung. Absolut. Ja, also zum einen, dass jemand über mich berichtet oder mir den Raum gibt, dort Stellung zu beziehen, weil der Journalist entscheidet, ja, ist die Person kompetent und glaubwürdig. Das heißt, der Journalist ist der Gatekeeper. Und den gibt's ja bei den sozialen Medien nicht. Da bin ich ja Herr meiner eigenen Kanäle und kann auch über mich sagen, was ich möchte. Ich kann sagen, ich bin die Nummer 1 in meiner Branche. Das kann man dann glauben oder nicht. Aber wenn das Medium XY über mich schreibt, hat es eine andere Wirkung. Und deswegen ist PR oder also Pressearbeit eben ja sehr kraftvoll. Der Weg dahin ist sicherlich länger, auch die Vorlaufzeiten. Aber es hat in puncto Vertrauen, Glaubwürdigkeit, auch Kommunikation mit Tiefe. Ja, weil ich tief in ein fachliches Thema eintauchen kann, in einem Branchenmagazin oder Fachmagazin. Weil ich in einem einstündigen Interview wirklich verschiedene Facetten beleuchten kann. Das hat einen anderen Tiefgang als Social Media. Ja. Und da liegt in der jetzigen Zeit, die ja gerade so getaktet ist, ja, und wo so viele Informationen nach vorne drängen, einfach nochmal eine andere Wertigkeit.
Ja. Ja. Vor allem gerade das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit wird ja auch immer wichtiger. Also da, das hat ja schon vor Jahren, sag ich mal, angefangen, dass es immer wichtiger wurde, einfach Vertrauen aufzubauen und dass auch Kunden mehr Vertrauen brauchen. Und gerade jetzt auch im Hinblick mit KI wird es einfach noch wichtiger und essentieller, dieses Thema ja, Glaubwürdigkeit, Vertrauen aufzubauen. Und das bekommt dann natürlich nochmal anders, beziehungsweise wie du es jetzt so schön beschrieben hast, ist es halt was anderes, wenn andere Menschen über mich berichten, wenn etablierte Medienunternehmen was veröffentlichen, wie wenn ich jetzt ja einfach auf Social Media meinen Content teile und genau. Da eine Informationsflut am Ende herrscht. Und auch immer so ein bisschen dieses Misstrauen höher wird, zu ist es jetzt echt oder nicht oder ist vielleicht KI geschrieben.
Und deswegen wird diese Unterscheidbarkeit so wichtig, eben weil so viel KI-Content ja, den Markt flutet oder die Netzwerke flutet. Deswegen ist dieser menschliche Aspekt so wichtig. Also wir waren vorhin ja bei der Klarheit in der Außenwirkung, in der Außenkommunikation. Und Menschen und Journalisten haben auch ein feines Gespür, okay, kriege ich jetzt einen Pitch, der komplett von KI generisch erstellt wird. Ja. Ja. Die Schlagzahl der Pressemitteilung, der Pitches hat sich natürlich seit KI nochmal erhöht. Ja, weil jetzt jeder denkt, okay, ich frage jetzt ChatGPT, erstelle mir eine Pressemeldung zu meinem Thema und die schicke ich eins zu eins so weg. Aber so funktioniert es halt nicht. Weil es braucht diesen kritischen Blick, also auch die Erfahrung, die PR-Perspektive, um einordnen zu können, ist das gut, was da steht. Und ganz häufig bleibt KI ja an der Oberfläche. Und es geht aber bei PR immer darum, ein, zwei Ebenen tiefer zu gehen. Also möglichst konkret, ganz spezifisch. Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Was liegt drunter? Was liegt drunter? Und dann entsteht guter Inhalt, der mich unterscheidet und der auch Journalisten andocken lässt. Ja, also und in Bezug auf Social Media auch da, wo kann ich Persönlichkeit zeigen? Auch als Experte, auch in einer konservativen Branche, sei es als Anwalt oder Steuerberater oder wie auch immer. Ja. Wo kann ich trotzdem mich als Mensch auch bestimmte Facetten von mir zeigen? Auch das wird immer wichtiger.
Voll. Das ist tatsächlich, wo ich 1:1 und zu 100% oder 1000% unterstreichen kann. Du nimmst mir jetzt auch eine Frage ein bisschen vorweg. Persönlichkeit. Weil was ich ganz häufig in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen ja erlebe, ist ganz am Anfang dieser Respekt davor, sichtbar zu werden. Bei vielen ist da schon so eine gewisse Hürde. Fachlich gar kein Thema, weil da fühlen sie sich meistens sehr sicher und safe, dass sie was drüber schreiben können. Gerade wenn es dann auch um sowas geht wie Interviewformate oder Longform-Content, also wo sie wirklich tief auch einsteigen können und ihre Expertise teilen können. Aber wenn es dann eben um solche Aspekte geht, wie Persönlichkeit zu zeigen, mich auch auf LinkedIn, auf Social Media zu präsentieren letzten Endes oder sichtbar zu machen, dann merke ich schon, dass es bei vielen am Anfang die Hürde ist. Also wir bekommen es dann auch immer hin, dass die Hürde genommen wird, aber es ist so ein Respekt davor da. Wie ist da so deine Erfahrung? Du hast jetzt schon gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, eben auch für Pressearbeit, dass man Persönlichkeit zeigt, dass man eben auch sich als Mensch zeigt, dass Journalisten einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, wer ist denn die Person? Wie ist da deine Erfahrung mit deinen Kunden? Was sind vielleicht auch von deiner Seite so Best-Practice-Tipps, wo du sagst, das ist da eine gute Mischung?
Also ich schaue immer mit meinen Kunden, wenn wir dann in die Schärfung des Profils gehen, auf der Webseite, dass wir auch immer ein Stück diese persönliche Geschichte zeigen. Also warum ist derjenige zum Experten in dieser Branche geworden? Ja, warum hat er vielleicht diese Branche gewählt? Warum ist sie jetzt eine bekannte Psychologin, die Scheidungskinder betreut? Also was ist die Geschichte dahinter, die Motivation dafür, dass du dieses Unternehmen hast oder diesen Beruf ergriffen hast? Also es geht das unterscheidet dich ja mal. Das ist die größte, ja, das größte Differenzierungsmerkmal deine Story. So, das heißt, die darf durchschimmern, ja, mit den Aspekten, die eben gewünscht sind und die aussagekräftig sind. Und zum Beispiel bei einem Klienten von mir, der ist Sales Trainer und Vertriebsexperte, da haben wir das Thema, also kommt doch aus Unternehmerfamilie, das haben wir gespielt, weil das auch ein wichtiger, ja, Vertrauensvorschuss ist, also selber mal ein Unternehmen geführt zu haben, das von innen zu kennen, aber auch er war ganz lange Extremsport zu Hause, Nordpol, Marathon und Co. Das heißt, das ist seine Zielgruppe, Unternehmer. Auch wiederum wichtig, es geht um Leistung, es geht um Disziplin, es geht um Ausdauer. Das sind alles Dinge aus dem, sage ich mal, Privatpersönlichen, die aber auch in die Marke mit reinspielen, in die Außenwahrnehmung. Das heißt, diese unterschiedlichen Facetten, die gilt es wie bei so einem Mosaik geschickt anzurichten, also zu arrangieren, um da ein stimmiges und interessantes Bild in der Öffentlichkeit zu erzeugen, was eben zu dem Menschen und zu der Persönlichkeit passt.
Mega gut. Ich finde ja auch immer gerade so dieses Persönliche, es schafft halt auch dieses, ja, du kannst damit, wie sagt man?
Identifizieren oder?
Identifizieren, genau, richtig. Ja. Wort habe ich gesucht. Ja. Identifikationsmöglichkeiten. Und das ist natürlich auch super wichtig, weil ich mich dann einfach ja in der Person, in der Geschichte wieder finde und auch das Gefühl habe, okay, die versteht mich, weil die hat was Ähnliches erlebt wie ich. Genau. Die hat vielleicht einen ähnlichen Background. Und das macht halt ganz, ganz viel auch im Punkto Vertrauen und wie nehmen wir eine Person wahr.
Ja.
Genau. Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Presseanfrage. Du hast jetzt schon viel Insights geteilt, worauf man achten sollte, was wichtig ist, wie man auch vorgeht letzten Endes, auch von den strategischen Fragen. Gibt es für dich so drei Do's und Don'ts, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall machen oder das sollte man auf gar keinen Fall machen in so einer Presseanfrage, die man verspricht?
Ja. Genau, also was ganz wichtig ist, wenn ich spreche immer vom Presse-Pitch, beim Pitch ist für mich ein sehr komprimierter E-Mail-Text, der sehr schnell zum Punkt kommt, also der ein Thema pitcht. Ich gehe weg von der klassischen Pressemitteilung, also das nur nochmal zum Verständnis, aber im Sinne betrifft es beides. Es geht immer darum, also erste Regel, niemals werblich. Es soll kein Marketing-Text sein, der Werbung für ein Produkt oder Unternehmen wiedergibt, sondern es braucht ein Thema mit Mehrwert, wo die Leser des Magazins oder der Zeitung wirklich etwas mitnehmen können. Also hat es wieder die Frage, hat es eine Relevanz für meine Leser? Ist das wichtig für die zu wissen? Und daran schließt sich das Zweite an, also keine Füllwörter, und keine Superlative, also nicht, wir haben das tollste Unternehmen und das innovativste Produkt und sind die Marktführer im. All diese Floskeln, das können Journalisten nicht mehr hören oder konnten sie es noch nie hören, sondern ein guter Text, ein guter Pitch zeichnet sich durch eine ja neutrale, sachliche Schilderung dessen aus, worum es geht. Also ganz präzise, neutral, prägnant, mit einem hohen Informationsgehalt. Und der dritte Punkt, den hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, nicht die Gießkanne. Also nicht ein Text an mehrere hundert oder tausend Redaktionen, sondern wirklich gucken, welche Redaktion, welcher Ansprechpartner, welche Themenperspektive, welchen Winkel, welchen Blickwinkel wähle ich hier für die Redaktion und für deren Leser.
Okay.
So, also es braucht eine gewisse Exklusivität, das Thema fein zuschneiden und neutral, sachlich, informierend den Text halten.
Wenn ich jetzt sage, yes, ich will Pressearbeit machen, das ist spannend für mich, was würdest du sagen, was muss man auch so ein bisschen an zeitlichem oder wenn man eine Agentur beauft, an finanziellem Aufwand realistisch rechnen, wenn man das wirklich professionell angehen will und was sich so ein realistischer Rahmen, bis das Ganze zum Erfolg führt. Weil das ist ja, ich glaube, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Es ist ja nicht so, ich schicke eine Pressemitteilung oder einen Pressepitch und dann sagen die Journalisten direkt, yes, das Thema nehme ich. ab morgen meinen ersten Artikel in der Zeitung, sondern es darf länger.
Genau, also ganz so einfach und leicht ist es nicht, weil natürlich das Verhältnis Menschen, die in die Medien wollen und Redaktion und Journalisten, ja, da gibt es eine große Diskrepanz. Ja, also Pressearbeit und PR sind sicherlich erstmal der Long Run, der Marathon. Das ist kein Sprint. Das ist nicht ein Pitch oder eine Mitteilung oder auch nicht zwei oder drei, sondern es ist etwas, was man im besten Fall kontinuierlich über einen längeren Zeitraum macht. Ähnlich wie den Newsletter, den verschicke ich auch nicht nur einmal oder den Post bei LinkedIn, sondern es geht darum, kontinuierlich sich mit dem eigenen Thema in Erinnerung rufen. Hier halt nicht bei den beim Netzwerk auf LinkedIn, sondern bei den Journalisten. Also sich einen Namen machen. Die Redaktionen kennen dich im wahrscheinlichsten Fall noch nicht. Das heißt, sie müssen erstmal auf dich aufmerksam werden. Wie mache ich das? Indem ich mich immer wieder mit guten Themenvorschlägen, also mit guten Pitch-Mails, in Erinnerung rufe. Indem ich immer wieder auffalle im Posteingang, indem ich Vertrauen schaffe. Ja. Und das braucht Zeit und Kontinuität. Und gleichzeitig gilt es auch darum, dieses Netzwerk aufzubauen. Das mache ich als PR-Beraterin für meine Kunden. Also wirklich zu schauen, welche Journalisten passen zu dem Kunden, welche sind relevant, wie kriege ich da eine Beziehung, einen Austausch hin, dass mein Gespräch am Telefon entsteht, mein Hintergrundgespräch, Beziehungspflege. So, all das braucht Zeit und Raum und um auch in einer gewissen Qualität zu funktionieren, auch ja die Muse, um sich da auch einzuarbeiten in die Themen und die zu übersetzen. Ja, also wieder Thema Verständlichkeit, diese Flughöhe zu haben. Es ist dann aber so, also zum Beispiel bei einer Kundin von mir, bei einer Klientin, damals war das so, wir hatten verschiedene Fach- und Wirtschaftsmagazine gepitcht und sie hätte dann mehrere Veröffentlichungen, hat auch ein Buch rausgebracht. Auch das ist bei vielen ja der Fall. Ich habe jetzt eine gewisse Expertise, ich bringe ein Expertenbuch raus. Und dann hatten wir so gute Inhalte geliefert für ein Magazin, dass daraus eine Kolumne entstanden ist. Das heißt, ihr wurde angeboten monatlich einen Expertenbeitrag, einen Gastbeitrag für das Magazin zu veröffentlichen. Und das ist natürlich fantastisch. Das heißt, sie kann regelmäßig ihre Expertise zu dem Thema zeigen, hat Anknüpfungspunkte mit den Lesern, kriegt darüber Kunden für ihr Unternehmen, war eine Unternehmensberaterin. Also das heißt, dieses Dranbleiben zahlt sich aus. Und neben der Kolumne haben sich dann Speaker-Auftritte angeschlossen für bestimmte Branchen-Events. Das heißt, habe ich einmal die Sichtbarkeit, habe ich einmal das Vertrauen, dann ist es wie so ein Ball, der ins Rollen kommt, wie Momentum, wo sich auch noch andere Möglichkeiten anstehen, also entstehen, um auf der Bühne zu stehen, die Bühne anzunehmen.
Das ist halt auch so dieser exponentielle
Wachstum.
War jetzt ein schwieriges Wort, ja.
Ja.
Genau. Der letzten Endes auch da ist. Also erstmal dieses, ich muss halt viel machen und es passiert vielleicht im ersten Moment noch nichts. Ja. Und sobald ich dann eine gewisse Sichtbarkeit, ein gewisses Momentum kreiert habe, dann kann es sehr schnell gehen. Das hat jetzt dein Beispiel auch sehr gut gezeigt, was dann eben auch daraus resultieren kann.
Genau. Und es braucht aber, also da liegt natürlich all dem auch ein gewisses Fundament, eine gewisse Basisarbeit zugrunde, was ich vorhin angesprochen habe, eben, dass dieser Online-Auftritt stimmt. Das ist vielleicht noch das Buch mit im Spiel, weil dass wir das gut kommunikativ in Szene setzen konnten, dass eine Aktualität da war. Und ja, dass wir dann auch zum Beispiel auf Branchenveranstalter, auf Fachkongresse auch zugegangen sind und sie da nochmal vorgestellt haben. Ja, und natürlich erwähnen konnten, okay, sie veröffentlicht, sie schreibt regelmäßig für. Ja, ein bekanntes Branchenmagazin. Das macht natürlich Eindruck. Ja, da weiß man, okay, sie hat was drauf, sonst würde sie diesen Slot nicht bekommen in dem Magazin. Und so fädelt sich das dann auch wie so Perlen auf einer Schnur und hilft dann eben in Richtung Reputation und Anerkennung. Also das ist dann halt ein machtvolles Tool. Und um da den Bogen zu schließen, weil du ja auch die Preisfrage gestellt hast, ist PR natürlich, wenn man jetzt all das berücksichtigt, was ich versucht habe, rüberzubringen, auch ein Invest, ja, in das Unternehmen, in den Unternehmenswachstum. Und die Preise auf dem Markt, die sind sehr unterschiedlich. Aber ich würde jetzt so als grobe Marschrichtung sagen, wenn du es abgeben willst an einen PR-Berater, an eine Agentur, würde ich schon ab 2.000 bis 2.500 Euro pro Monat rechnen und dann geht es nach oben. Ja? Das kommt immer sehr auf den Anbieter an. Aber drunter sind es vielleicht dann Formate wie, ich bringe es dir bei, wie du das selber machst. Ja? Ja, aber wenn du es jetzt, sage ich mal, du hast einfach ein gut laufendes Unternehmen, eine Kanzlei, wie auch immer, du willst es auslagern an einen Profi, dann solltest du diese Zahlen so im Hinterkopf haben und bereit sein, da zu investieren. Und auch nochmal, um das in Relation zu setzen, weil ich das ganz oft höre. Ja, das ist aber ein hohes Invest. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Anzeigen kosten. Also zum Beispiel, ich habe extra nochmal die Preise reingeguckt, eine Anzeige in der FAZ. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das aktuell liegt, aber es war, glaube ich, bei 78.000 letztes Jahr. Also eine Anzeige. Handelsblatt lag bei, glaube ich, 70.000. Personalmagazin rund 9.000. Brand 1 18.000. Brigitte 64.000. Und so weiter. Ein kleineres Magazin wie KMU-Magazin vielleicht 10.000. Da sprechen wir von einer Werbeanzeige. Und dann steht da drüber Anzeige. Das heißt, der Inhalt ist als Werbung gekennzeichnet. Punkto Vertrauen und Glaubwürdigkeit gleich null. Reichweite, Sichtbarkeit ja, aber nicht das, wofür Pressearbeit steht. Das heißt, wenn ich es dann schaffe, einen Artikel in einem dieser großen Medien oder auch Fachmagazinen zu veröffentlichen, der ist ja meistens auch 1 bis 3 Seiten, dann ist er nicht nur so viel wert wie die Anzeige, sondern 2 bis 3 Mal so viel, weil er eben auch noch neben der Reichweite Vertrauen und Glaubwürdigkeit als Benefit hat.
Ja.
Das zeigt aber auch, ne, diese hohen Anzeigenwerte zeigen aber auch, wie wertvoll es ist, einen Slot in einem Magazin oder Online-Magazin zu bekommen. Das heißt, es ist ein Weg. Ja, die Türen öffnen sich nicht wie durch Zauberhand, sondern über Relevanz.
Absolut. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, das realistisch einzuschätzen, weil es halt, man hat gar kein Feeling. Wenn man nicht in dem Bereich tätig ist und sich damit auskennt, dann hast du kein Feeling dafür, wie viel kostet das, wie lange dauert das, was kosten auch Anzeigen, weil ich sag mal, die wenigsten schalten Anzeigen. Bei den meisten ist es ja so, wenn sie dann mal gucken, was kostet in der Süddeutschen oder in der FAZ eine Anzeige, dann ist es so, okay, das ist nicht im Budget drin. Zumindest bei kleinen Unternehmen,
genau.
Klar, mit klassischen Kursen ist eine ganz andere Nummer, aber da sprechen wir dann auch von verschiedenen Abteilungen, da läuft ja auch letzten Endes einfach alles parallel. Also da läuft Marketing, PR, Pressearbeit, und dann natürlich diese verschiedenen Bereiche einfach parallel, wo ich dann natürlich Anzeigen schalten kann, wo das Budget vorhanden ist. Aber das ist natürlich ein anderer Aspekt. Und zum einen, wie du gesagt hast, dieser Rahmen, der halt gesetzt wird durch einen Fachartikel, durch eine Veröffentlichung in einem Medien, ist ein ganz anderer, als wenn ich eine Anzeige einfach schalte und mich dort ja einkaufe und dann halt Werbung mache, die ja auch als Werbung kenntlich ist und als Werbung einfach wahrgenommen wird.
Und also auch die Begrifflichkeiten, die wir so in der PR-Branche dafür verwenden, wir unterscheiden immer zwischen 3 Arten von Content. Es gibt eben Paid Media, das sind eben Anzeigen, ich kaufe mich ein. Da fällt dann auch so ein Advertorial drunter, also so eine Mischform aus Artikel und Anzeige, die aber auch als Anzeige gekennzeichnet ist, aber den Eindruck eines Artikels erwecken soll. Und dann gibt es die Owned Media, das sind die eigenen Kanäle, also wir hatten darüber gesprochen, die Gestaltungs- und Inhaltshoheit habe, Website, Newsletter, Social Media, Blog und so weiter. Und dann gibt es den Begriff Earned Media. Und in diesem Earned, also im Verdient, steckt ja schon drin, dass ich mir das erarbeiten muss, also über meine Expertise, über mein Wissen, dass ich in der Presse oder in der Talkshow sichtbar bin. Dass ich diesen Stuhl bekomme oder diesen Artikel. Das heißt, es ist etwas, was ich mir verdienen muss und das macht es relativ klar, wie der Weg dahin aussieht oder was dazu notwendig ist. Und ganz klar, diese Anzeigenpreise, das ist natürlich in erster Linie für die großen Unternehmen relevant. Nur es ist ein Thema, wenn du als Einzelunternehmer die FAZ willst, dann sind das trotzdem die Richtwerte.
Ja. Absolut, also das sind einfach die Preise, die dann auf einen zukommen, wo viele mal aufwachen, weil ihnen das vielleicht nicht ganz bewusst war und wo du natürlich dann auch eine ganz andere Relation plötzlich bekommst und auch der Wert natürlich von einem PR-Artikel oder dass ich den Platz quasi bekomme über einen redaktionellen Beitrag, auch ein ganz anderer ist, weil der wird dann auch erst geschätzt, wenn man weiß, was kostet denn so eine Anzeige und was ist eigentlich so der Impact, den ich habe und den ich auch über lange Zeit auch rausziehe, weil das ist ja nicht so, es ist nur während der Veröffentlichung, sondern auch dieses ganze Reputation, Vertrauensaufbau, Glaubwürdigkeit, ist ja auch was, was einfach langfristig wirkt und einen Impact auf dich als Experte, aber eben auch auf deine Marke einfach hat. Und natürlich dann auch auf Aspekte wie Kundengewinnung.
Und natürlich ist es so, dass Anzeigen nicht per se schlecht sind, ne? Also PR umfasst ja verschiedene Maßnahmen. Ja, also neben der Pressearbeit eben das Thema Website, Newsletter und so weiter, Social Media, aber auch Anzeigen. Und natürlich gibt es einen Kommunikationsmix, wo Anzeigen sinnvoll sein können. Gibt es ja auch kleinere Formate über Google Ads und so weiter. Also wo sich die einzelnen Kommunikationskanäle gegenseitig ergänzen oder befruchten. Nur ich nehme immer gerne ab und zu diese Anzeigenpreise bei der Pressearbeit einmal als Vergleich heran, um die Erwartungshaltung so ein bisschen einzuordnen, weil es vielen, wie du gesagt hast, eben nicht bewusst ist.
Ja.
Und also ein anderer wichtiger Punkt nur, um das nochmal zu ergänzen, ist das Thema Online-Medien. Also durch KI, durch ChatGPT, Perplexity und Co. ist es ganz wichtig, auch in den Online-Medien präsent zu sein, weil sich diese Suchmaschinen an diesen Quellen gerne, also an vertrauenswürdigen Medienquellen bedienen. Das heißt, wenn ich auch online über verschiedene Artikel, Gastartikel, Expertenkommentare auffindbar bin für ChatGPT und ChatGPT mich dann als Experte zum Thema XY ausspuckt, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch noch, das hat sich in der letzten Zeit eben so dahingehend ganz schnell entwickelt, dass das Thema Online-PR online wirklich präsent zu sein, ganz, ganz wichtig ist, um auch da in der Suche aufzutauchen.
Ja, das, definitiv. Also das ist so. Letzten Endes ist vielleicht die Frage noch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich die journalistische Arbeit sich auch dahingehend, also am Ende des Tages nutzen auch Journalisten solche Tools wie ChatGPT Rechercheaufwand oder KI-Tools, um ihren Rechercheaufwand einfach zu verschlanken, die Zeit zu verkürzen, sich Zeit zu sparen. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass ich in diesen Tools präsent bin, damit eben Journalisten mich auch überhaupt finden. Also wenn sie jetzt auf der Suche nach einem Experten sind.
Genau. Ja. Und das ist, ich glaube, du hattest auch noch im Kopf diese Frage gehabt, wo kann ich mich informieren über welche Medien für mich relevant sind? Ja, und da musste ich jetzt gerade dran denken. Natürlich kann man ChatGPT und Co. sehr gut für die Analyse einsetzen. Ja, also, dass man einmal seine Expertise beschreibt und sagt, okay, such mir die relevanten Medien aus für mich. Ja, auch die relevanten Ansprechpartner. Das stimmt nicht immer. Die Sachen sind auch nicht immer, die Daten sind auch nicht immer aktuell. Aber natürlich kann ich KI für so eine Erstrecherche und Analyse, wie wird über mein Thema in der Branche berichtet? Ja, was sind neue Trends? Was wird kritisch gesehen? Wo kann ich mich mit meinem Wissen einbringen? Natürlich kann man das als gewisse Grundlage nutzen, um sich selber dem Thema zu nähern. Aber dann gilt es halt noch, diese Ebenen tiefer zu gehen und präziser zu werden. Und da braucht es dann den Mensch.
Ja, so. Absolut. Ich glaube, am Ende ist es einfach auch die Meinung, die ja den Unterschied macht. Also das ist meine Expertise, weil wenn jetzt ChatGPT der Experte wäre, dann könnten Journalisten noch einfach auf ChatGPT-Inhalte zurückgreifen und sagen, das nehmen wir quasi für den Artikel und wir brauchen dann gar keine Experten mehr. Also es gibt ja noch einen guten Grund, weshalb sie ja auch Experten brauchen, die einfach da nochmal tiefer gehen, die einfach auf eine differenziertere Meinung haben und die natürlich auch eine Erfahrung mitbringen, die in dem Fall KI nicht hat, sondern sich eher zusammensucht und dann irgendwie zusammenpackt und ausspuckt.
Ja, also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht jetzt die Lösung für alles, sondern es braucht die wirklichen Menschen. Und das ist auch das, was die Kommunikation auf Dauer auch lebendig und abwechslungsreich halten wird. Weil wenn wir alle nur mit Masken oder genormten Inhalten unterwegs sind, wird es sehr, sehr langweilig und eintönig werden daraus.
Definitiv. Lass uns einmal zum Schluss kommen und vielleicht so ein bisschen die Key Takeaways rausnehmen und nochmal so auf den Punkt bringen, wo du sagen würdest, was ist jetzt so der erste Step, den ich vielleicht tun kann, wenn ich sage, Pressearbeit ist für mich spannend. Was wäre so das Erste, was du empfehlen würdest, was vielleicht auch die Zuhörer direkt nach dem Podcast tun können, um da einzusteigen, um sich ein bisschen vielleicht auch schon ein bisschen in die Umsetzung zu kommen.
Also wenn ich jetzt wirklich so spüre, okay, das Thema Presse ist dran und ich möchte vor allem auch einen Gegenpol setzen zu Dauerpräsenz auf LinkedIn oder einem anderen Kanal, das heißt, ich will ein bisschen tiefer gehen und ich traue mir das zu, die Bühne ruft mich jetzt, dann macht es natürlich Sinn, mal zu schauen, okay, welche Medien, also welche Zeitschriften, welche Podcasts, welche TV-Formate, welche Talkshows kommen für mich in Frage für mein Thema? Wo sind vielleicht Branchenkollegen von mir schon aufgetreten oder waren schon mit einem Interview zu sehen? Das ist ja auch immer ein guter Indikator. Und sich damit mal zu beschäftigen, diese Magazine auch zu lesen oder die Online-Portale und reinzuschauen, wie wird denn da berichtet? Fehlt zu meinem Thema vielleicht eine Perspektive? Kann ich da was Neues zu sagen oder habe ich vielleicht eine komplett andere Meinung? Ist auch immer gut, Kontroverse. Kann ich einen ganz anderen Blick darauf werfen? Also erstmal ein Gefühl zu bekommen für diese Medienwelt, wie die denn funktioniert, wie die kommuniziert und dann eben auch, wer mein Ansprechpartner sein könnte und welches Thema. Welches Thema wäre jetzt gefragt, wäre jetzt dran? Also das sind sicherlich so erste Schritte, sich erstmal damit zu beschäftigen.
Ja.
Und dann eben die Überlegung, okay, gehe ich diesen Weg alleine? Also informiere ich mich erstmal, arbeite ich ein bisschen mit ChatGPT und merke meine Grenzen oder traue ich es mir zu? Oder will ich vielleicht mal eine professionelle Einschätzung von jemandem bekommen, wie mein Medienpotenzial ist, sage ich mal.
Ja.
Also in meinem Fall biete ich immer den PR-Check an, wo wir einmal schauen, okay, wo steht derjenige in puncto Außenwirkung, kommt in puncto Expertise, welche Themen hat er, wie ließe sich das für Pressearbeit übersetzen oder verwenden, wie ist der Website-Auftritt und so weiter. Also das ist eine mögliche Tür. Ja. Oder man sagt, okay, ich traue mir das Thema zu, ich schreibe einfach mal selber eine Pitch-Mail, ich umreiße mein Thema, stelle mich kurz als Experte vor, sage, warum es das Thema jetzt braucht und schicke das einfach mal an 1, 2, 3 Ansprechpartner raus und schaue, was passiert.
Ah. Auch das kann funktionieren.
Auch das kann funktionieren, wie ich ja von dir weiß, Christine, sehr erfolgreich sogar. Du hast es geschafft und das ist mega gut, das ist nicht selbstverständlich, dass du zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Journalist kontaktiert hast und er gesagt hat, Mensch, die Christine ist super gut. Sie kriegt einen Slot im Magazin.
Ja, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und auch wirklich mit wenig Presse, also dass ich wenig Pressemitteilung verschickt habe, sondern wirklich, ich habe eine Handvoll Mails verschickt und hatte direkt 2 Rückmeldungen.
Richtig, richtig gut.
Hatte. Aber ich glaube, es war auch ganz stark dieser Punkt, einfach mal tun. Also ich muss eben zum damaligen Zeitpunkt, also es waren beides Fotografieveröffentlichungen und zum damaligen Zeitpunkt habe ich gar nicht so viel tiefgehend drüber nachgedacht. Also es war ziemlich klar, dass ich in Fachmagazin, also in einem spezifischen Fotografiemagazin eben veröffentlicht werden möchte oder die kontaktiere. Das heißt, das war natürlich schon mal so vom Rahmen letzten Endes klar. Ich wusste, da werden auch immer wieder Fotografen vorgestellt, Bilder gezeigt aus verschiedenen Shootings, eben um auch andere Fotografen zu inspirieren, um Tipps zu teilen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Basis. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich es einfach und bin einfach ins Tun gegangen, habe das umgesetzt, habe da natürlich auch, das muss ich auch dazu sagen, weil wir das vorhin hatten, nicht dieses Gießkannenprinzip gemacht, sondern wirklich natürlich auch verschiedene Fotomagazine und ich bin auch reingegangen mit einem speziellen Shooting. Also ich habe schon was Spezielles auch quasi gepitcht und ihn vorgeschlagen. Im einen Fall war es tatsächlich so, dass die Fotos gezeigt wurden, die ich vorgeschlagen hatte. Und im anderen Fall war es so, dass der Journalist mir dann den Vorschlag gemacht hatte, dass er eher einen allgemeineres quasi über mich schreiben würde und mehr Bilder auch nutzen möchte aus verschiedenen anderen Shootings.
Mhm.
Und da ist dann tatsächlich auch ein mehrseitiger Artikel draus geworden. Und ja, ich glaube, da war es wirklich so dieses einfach tun, aber natürlich auch super viele Sachen, die du heute angesprochen hast, die da schon mit drin gesteckt sind und die natürlich gepasst haben.
Also ich würde sagen, du hast intuitiv einfach sehr, sehr viel richtig gemacht, ein richtig großes Kino. Und ich glaube, du hast auch sogar einen Marketing-Hintergrund, also hast auch schon ein gewisses Verständnis, sage ich mal, was du mitbringst, was man jetzt ja auch an deinem Business sieht, für Kommunikation, für Außenwirkung. Also all das sind ja auch Dinge, die dir liegen, ja, und die du jetzt so gut und erfolgreich umgesetzt hast. Aber das ist, glaube ich, bei vielen, die ihre Geniezone in einem anderen Bereich haben, ist es dann schwierig, diese einzelnen Punkte ganz im Alleingang zu berücksichtigen. Das ist so meine Erfahrung.
Aber absolut.
Dein Beispiel
ist... Also da bin ich voll bei. Man muss dazu auch sagen, ich war ja auch damals schon als Marketingmanagerin angestellt. Also den Marketing-Background hatte ich oder habe gehabt. Und dadurch war es natürlich ist es eine andere Ausgangslage, wie wenn jetzt jemand seine Kompetenz ganz woanders hat. Und auch da muss man natürlich immer nochmal differenzieren, auch tatsächlich den zeitlichen Aspekt. Also in dem Moment war ich als Marketingmanagerin angestellt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich habe sogar noch studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hatte einfach noch mehr zeitliche Ressourcen. Also dadurch war das natürlich auch möglich, dass ich auch so ein bisschen mich da einlese, mich informiere, mir die Zeit auch nehme, diese Pitch-Mails zu schreiben und es einfach zu probieren. Wenn ich jetzt ein laufendes Business habe, wo ich ja einfach auch ein Alltagsgeschäft habe, wo ich 10.000 andere Sachen habe, wo mein Fokus eigentlich ja auch auf den Kundenprojekten liegt oder auf den Mandanten, die ich habe, dann ist das auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Und dann ist es ja auch ein Thema, was ganz weit weg ist von meiner Kernexpertise, in das ich mich ja erstmal einarbeiten muss, wo man ja häufig auch ein Feeling erstmal bekommen muss für die Sprache, ein Verständnis dafür, was ist jetzt relevant, wie denkt ein Journalist, auch wenn du heute schon viele Insights geteilt hast und ich glaube, das Verständnis dafür auch definitiv ein anderes geworden ist bei den Zuhörern. Dennoch stecken bei dir einfach Jahre drin, bei mir steckt Marketing-Background mit drinnen. Das ist einfach trotzdem eine andere Basis, mit der du dann arbeitest, als wenn du Steuerberater bist, Anwalt bist, wenn du im Gesundheitswesen und das einfach deine Kernkompetenz ist, dann ist es klar, das andere vielleicht nicht so deins ist. Manchmal ist es ja auch der Punkt, dass es auch gar nichts ist, was dich wirklich reizen würde oder interessiert, wo du auch gar nicht so viel Muße hast, dich einzuarbeiten und dann auch sehr dankbar bist, wenn das jemand für dich übernimmt und dir da wirklich ein Sparring gibt und auch diese Sicherheit gibt, dass das, was du machst, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Also nicht nur kann ich, sondern zeitliche Ressourcen und natürlich auch so dieses Gefühl von, trifft's das auch, also auch so ein bisschen diese Sicherheit.
Ja. Also das ist jetzt vielleicht noch abschließend, aber auch ein wichtiger Punkt, den ich oft von meinen Klienten gespiegelt bekomme. Es ist so gut, dass du an meiner Seite bist und ich mit dir das Thema besprechen kann und ich auch durch dich weiß, dass das Thema gut ist oder dass ich das vertreten kann. Also dieses wirklich, diese Spiegelung, dieses Sparring, auch um das Thema zu übersetzen, um es verständlich zu machen, aber auch um diesen Weg auf die Bühne nicht alleine zu gehen und auch nicht alleine dazustehen, sondern einfach, jemand an der Seite zu haben, der einen auf diesem Weg begleitet, kann halt auch ein großes Geschenk sein.
Absolut. Und ich würde vorschlagen, damit schließen wir auch die Podcast-Folge. Herzlichen Dank fürs Teilen deiner Expertise, für die ganzen Insights, die Praxisbeispiele. Ich glaube, da konnten die Zuhörer sehr, sehr viel mitnehmen. Und genau, Kontaktdaten, auch wie Zuhörer auf dich zukommen können, packe ich alles in die Shownotes. Dann, wenn das Thema PR bei den Personen auf der nächste Schritt ist, dann können sie dich natürlich auch kontaktieren.
Ganz herzlichen Dank, liebe Christine. Das war ein spannender Ritt. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Tiefen und Untiefen der PR und der Kommunikation gestreift und hat mich sehr, sehr gefreut, heute bei dir sein zu dürfen.
Mich auch. Und danke dir und dann den Zuhörern noch einen schönen Nachmittag, Tag, je nachdem, wann ihr die Folge anhört.
Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business-Netzwerk teilst. damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben am podcast@premium-branding.de. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch über eine Mail von dir an podcast@premium-branding.de. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.